Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Heute ist Samstag, der 11. April. Am Mikrofon begrüßt Sie Jakub Kukla. Herzlich willkommen zu den Themen der Woche. Wir wollen die wichtigsten Ereignisse zusammenfassen und kommentieren. Unser Gast ist heute Patrick Szostak, Pressesprecher und Kommunikationsleiter des Pilecki-Instituts Berlin. Guten Tag.
Ja, hallo Herr Kukla. Schön, mit Ihnen zu sprechen.
Gestern haben die Polen den 16. Jahrestag der Katastrophe von Smoleńsk begangen. Erinnern wir kurz, am 10. April 2010 war eine polnische Regierungsmaschine nahe dem russischen Smoleńsk abgestürzt. Alle 96 Insassen sind ums Leben gekommen, darunter das Präsidentenpaar Maria und Lech Kaczynski. Können Sie sich noch an diesen dramatischen Samstag erinnern?
Ja, sogar ziemlich gut. Ich war damals in Köln, und zwar auf einem Erasmus-Semester, vor allem Philosophie. Und ich weiß noch, dass die ersten Meldungen, da war ich ja noch nicht ganz klar, was passiert ist. Es gab auch noch, ich glaube sogar noch bis zu dem zweiten Tag, Vermutungen, dass möglicherweise doch auch einige an Bord der Tu-154 überlebt haben. Und ich erinnere mich auch noch ganz gut, denn an diese ersten Tage, wo es wirklich auch eine enorme Welle der Solidarität gab in der polnischen Gesellschaft, ein kleines bisschen vergleichbar mit den ersten Augenblicken nach der Verkündigung des Todes von Papst Johannes Paul II. Das war ja, glaube ich, 4 Jahre davor gewesen. Und insofern kann ich mich daran noch ganz gut erinnern. Und ich erinnere mich auch an die ersten Zankäpfel, die dann entstanden sind, der Streit auch, wo Präsident Lech Kaczynski begraben werden soll. Und das war dann, kann man auch noch mal sagen, ein erster Schritt in Richtung dieser extremen Polarisierung und wirklich auch Toxifizierung der polnischen Gesellschaft, dann mit der wir es dann in den nächsten Jahren stehen hätten.
Sie haben die ersten Tage nach der Katastrophe erwähnt. Die Polen, die Öffentlichkeit war bestürzt, aber die Gesellschaft hat sich, das war mein Eindruck, in tiefer Trauer vereint. Kurz danach aber kam es zu den ersten Spaltungen, weil dieses Thema einfach ein Instrument der Politik geworden ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke, dass es da mehrere Faktoren gab. Also zum einen muss man sagen, dass es auch vorher schon eine fortschreitende Spaltung der polnischen Gesellschaft gab. Die war bei weitem noch nicht so fortgeschritten wie das, was man dann in den Folgejahren erlebt hat. Aber sie war schon spürbar. Also ne, diese damals noch Unterscheidung in ein klares Peace, in ein klares PO-Lager. Und ich glaube auch, dass allein diese Katastrophe und ich meine der ganze Kontext, nicht der Flug diente ja dem, um des Massakers von Katyn zu gedenken. Und gerade bei so einem Flug kommt es dann zu einer solchen enormen Katastrophe. Also das bedient praktisch automatisch gewisse Narrative, gewisse Ängste, gewisse kognitive Schemata, die wir aus der Geschichte kennen. Das klingt fast schon wie irgendeine Szene aus der großen polnischen Literatur. Sei es jetzt Mickiewicz oder vielleicht auch eher Józef Mackiewicz, der so viel über die Bolschewiki schrieb und über die sowjetische Besatzung. Und das hat dann natürlich auch zu enormen Ängsten und auch zu einer solchen negativen Energie geführt. Und das dann nochmal so zusammen mit dieser Polarisierung, die schon vorher da war. Und das wurde dann nochmals natürlich auch angezettelt. In den nächsten Jahren war es auch so, dass, denke ich, die Russen auch extra das auch nochmal befeuert haben. Wir erinnern uns an die Untersuchung, an diese erste Konferenz von Anodina. Da ging es ja auch darum, alles den polnischen Piloten in die Schuhe zu schieben, inklusive Nahelegung, dass der polnische General an Bord besoffen gewesen sei. Und es gab immer wieder solche Situationen und Szenen, also auch der Umgang dann mit den Leichen, die Untersuchungen, die wurden häufig sehr, sehr chaotisch durchgeführt, die Namen wurden verwechselt, durcheinander gebracht. Und als die Familien der Opfer dann häufig die Leichen zum ersten Mal sehen konnten, dann waren dort auf einmal irgendwelche Gegenstände noch drin, irgendwelche Sachen, die da überhaupt nichts zu suchen haben. Es wurde auch meines Erachtens immer wieder auch so ein bisschen aus von russischer Seite damit gespielt, anzudeuten, dass das ein Angriff, eine Verschwörung, ein Coup d'État war. Natürlich nicht auf offizieller Ebene, da hat man das immer bestritten, aber ich erinnere mich an diese Szenen, als zum Beispiel Teile des Flugzeugs gezeigt wurden, die dort geglänzt haben. Also man hat ganz klar das Wrack dort extra nochmal gereinigt, um nahezulegen, dass dort möglicherweise Reste von Sprengstoffen zu finden waren. Oder auch zum Beispiel, als man auf einmal ein paar mehr polnische Ermittler zugelassen hat, deren Erkennungsmaschinen haben dann auch Alarm geschlagen und mit dem Verweis, dass dort Sprengstoffe gefunden worden sind und so weiter und so fort. Das könnte man noch sehr lange darüber erzählen. Natürlich wurde das auch politisch immer stärker dann ausgeschlachtet, leider auch von den polnischen Parteien. Das alles hat, wie gesagt, dazu geführt, dass diese Jahre waren schrecklich und waren so eine Ankündigung dessen, woran wir uns ja mittlerweile leider schon gewöhnt haben in Polen mittlerweile. Aber trotzdem bleiben einem diese ersten Jahre nochmal besonders lebendig in Erinnerung, glaube ich.
In der Tat sind mit den Jahren dann verschiedene Verschwörungstheorien in Bezug auf das Flugzeugunglück entstanden. Auch, wie Sie richtig gesagt haben, haben die Russen das Thema sehr gekonnt ausgenutzt, um polnische Politiker gegeneinander auszuspielen. Und glauben Sie, dass heute, 16 Jahre nach dem Flugzeugunglück, dieses Thema, dieses Ereignis immer noch irgendein politisches Potenzial in sich birgt?
Ich glaube wirklich tatsächlich nicht mehr so sehr. Also die Polarisierung ist nochmals auf einem viel, viel heftigeren Niveau als damals. Aber heute geht es da schon auch um andere Themen. Ich würde sagen, wir haben uns damals an einen gewissen Modus operandi von Politik gewöhnt, der jetzt zum Alltag gehört. Und insofern war Smolensk vielleicht eine Art Blaupause. Ich glaube aber, das Thema an sich entzündet die Geister mittlerweile nicht mehr so stark. Vermutlich auch, weil einfach zu viele Jahre vergangen sind. Auch weil die Milieus oder die Analysten, die Zeitungen, auch diese Untersuchungskommission von Macierewicz, die ja jahrelang versprochen hat, neue Beweise auf den Tisch zu legen, die ihre Analysen bestätigen würden, die wiederum nahelegt, dass es zu einer Explosion gekommen sein muss in der Luft. Die sind einfach nie erschienen. Ganz im Gegenteil, diese Untersuchungskommission wurde ja mittlerweile von, ich glaube, mehr als 2/3 ihrer Mitglieder verlassen. Da gab es auch sehr heftige innere Streitereien und Vorwürfe gegenüber den Vorsitzenden dieser Kommission. Und ich glaube, das hat dem Ganzen einfach irgendwie auch den Triebstoff und das Benzin genommen, um das noch weiter anzuheizen. Ich weiß gar nicht, was jetzt heute die Mehrheitsmeinung ist in der polnischen Gesellschaft. Ich nehme an, dass es vermutlich irgendwie 50-50 ist, aber diejenigen, die glauben, dass die offizielle Theorie oder die offizielle Untersuchung nicht stimmt, würden vermutlich sagen, dass wir nicht wirklich wissen können und nie wissen werden, was dort wirklich passiert ist. Das wäre meine Vermutung. Und ich glaube, dass heute einfach keiner mehr noch diese Energie hat zu glauben. Also selbst wenn man das, wie gesagt, anzweifelt, das offizielle Bild, dass wir das jemals wissen werden. Und deswegen habe ich irgendwie den Eindruck, dass das Thema eher im Hintergrund mittlerweile verweilt. Ja, was ist denn Ihr Eindruck?
Ich glaube, das Thema ist verblasst, umso mehr, ja, dass wir jetzt viel aktuellere Themen haben, die wirklich die Gemüter in Polen sehr stark scheiden. Und der Streit wurde eigentlich zum Alltag in der polnischen Politik.
Genau, ja, ich habe einen ähnlichen Eindruck.
Sie haben auch gesagt, dass die Delegation damals vor 16 Jahren auf dem Weg nach Russland war, um an den Gedenkfeierlichkeiten, an die Opfer des Massakers von Katyn teilzunehmen. Eine sehr symbolische Reise also. Das Massaker von Katyn, das ist ein Ereignis aus den 40er Jahren. Im Frühjahr 1940 ließ die sowjetische Führung, das sowjetische Politbüro, rund 22.000 polnische Kriegsgefangene, es waren vor allem Angehörige der intellektuellen Elite, ohne Anklage, ohne Prozess ermorden. Sie bereiten für Montag einen ganz besonderen Abend. Im Mittelpunkt steht eben die Erinnerung an das Massaker von Katyn. Gehen Sie davon aus, dass man der deutschen Öffentlichkeit erklären muss, worum es sich da gehandelt hat?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, das ist ein bisschen wie der 17. September, ein Schlüsseldatum in der polnischen Erinnerungskultur, aber zugleich auch ein Datum oder ein Ereignis, was in der deutschen Erinnerungskultur keine sehr große Rolle spielt. Das Ereignis ist natürlich, wie gesagt, auch im Kontext der heutigen Entwicklungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, wo man doch auch viele parallele oder analoge Handlungsmuster sieht. Also diese Vernichtung der Führungsschichten eines Landes, das man eben eigentlich besetzen will und dessen kulturelle, nationale Eigenart oder Identität man auslöschen will. Man fängt mit den Führungsschichten an und so war es ja auch damals. Das Massaker von Katyn hat nicht 1944 oder 1945 stattgefunden, sondern eben im Frühjahr 1940. Also praktisch knapp ein halbes Jahr nach dem sowjetischen Einmarsch nach Polen. Und ja, insofern muss daran erinnert werden. Und das ist Teil der Geschichte, denke ich, von der Timothy Snyder sprach, dass wenn man sie früher sich gut eingeprägt hätte, dann wäre man vermutlich nicht so naiv gewesen gegenüber Putins Russland.
Glauben Sie, dass das Massaker von Katyn und der Umgang der russischen Seite mit diesem Thema ein Punkt ist, der es ermöglicht oder der es ermöglichen könnte, die polnische Haltung zu Russland, zu der russischen Politik zu verstehen?
Ein Stück weit schon, denn wenn man sich natürlich auch die innere Dynamik anschaut in Russland, ich meine 1990 gab es damals ja eine offizielle Meldung von TASS, also das ist sozusagen die offizielle dominierende Nachrichtenagentur in Russland, so ein bisschen wie in Deutschland DPA, wo für eine kurze Zeit gewissermaßen dazugegeben wurde, dass es einen solchen Befehl damals gab. Und es gab zumindest eine Zeit, wo der Zugang zu Archiven, wenn auch nicht zu 100% offen war, deutlich zugänglicher war, als das später dann der Fall ist. Und mit den Jahren, wie gesagt, es gab in Russland dieses kurze Intermezzo, ein kurzes Experiment mit der Demokratie. Das war die Zeit, wo eine gewissermaßen doch größere Offenheit auch da war, über dieses Thema zu sprechen, auch über die Untersuchung von Memorial, nicht diese russische NGO, die da durchaus auch große Verdienste hat bei der Aufklärung dieses Themas. Und das hat sich dann mit der Zeit gewandelt bis heute, wo also wieder praktisch die orthodoxe sowjetische Lesart vorherrscht, wo man ja auch wie vor ein oder zwei Jahren die gleiche TASS-Nachrichtenagentur gefälschte Dokumente veröffentlicht hat, die nahelegen sollten, dass es sich um ein deutsches Verbrechen handelte, denn das war ja die offizielle Katyn-Lüge. Und insofern, kann man, denke ich, schon auch da viele Einsichten bekommen in die politische Innendynamik und Entwicklung in Russland. Eben anhand des Umgangs mit dem Katyn-Massaker, das muss man natürlich auch nochmal ganz klar sagen, bei aller vorsichtigen Offenheit in den frühen 90er Jahren natürlich auch nie zu 100% untersucht und auch erklärt wurde. Es gibt auch noch gewisse Katyn-Listen, die bis heute nicht veröffentlicht worden sind. Ich glaube, die belarussische Liste gibt es weiterhin nicht und noch eine weitere, an die ich mich jetzt nicht erinnern kann. Ich denke schon, dass das ziemlich symptomatisch ist.
Und jahrzehntelang hat man versucht, das Thema einfach zu verschweigen. Das erklärt auch zumindest zum Teil die polnische Distanz gegenüber der russischen Politik. Und was passiert übermorgen am Montag im Pilecki-Institut in Berlin?
Wir nehmen an einer Gedenkaktion teil. Pamiętam Katyn heißt sie auf Polnisch. Im Deutschen haben wir sie als Gedenken an Katyn 1940 getitelt. Diese Aktion wird koorganisiert, also vor allem vom Nationalen Kulturzentrum mit dem Institut Pamięci Narodowej, dem Katyn-Museum und dem Pilecki-Institut. Und da geht es auch vor allem darum, dass wir Repliken eines Uniformknopfes, der damals im Original ja in den Katyn-Massengräbern gefunden wurde, und eine Art, wie das dann Zbigniew Herbert, auch der große polnische Poet, schrieb, unbeugsamer Zeuge war ein Beweis für das Verbrechen, weil dieser Uniformknopf gewissermaßen auch Jahrzehnte des Schweigens und des Lügens überdauert hat. Diesen Uniformknopf, den werden wir vergeben und den kann man sich anstecken. Wir werden Fotos machen, wir werden auch vereinzelt versuchen, Statements einzufangen, um zu sehen, was die Berlinerinnen und Berliner mit diesem Ereignis, mit diesem Jahrestag in Verbindung bringen. Aber darüber hinaus wird diese Aktion eben auch in Warschau durchgeführt, in Augustus, wo es ja auch eine Niederlassung des Pilecki-Instituts gibt. Und auch in New York, wo es seit kurzem auch eine Niederlassung gibt, des Pilecki-Instituts. Wir zeigen aber auch einen Film, den wir wiederum zusammen mit dem polnischen Institut Berlin organisieren. Józef Czapski, Zeuge des Jahrhunderts. und sprechen dann mit Thomas Urban, der so das wichtigste deutschsprachige Buch zu dem Thema geschrieben hat. Und online dabei ist auch Richard Ashleyman, jemand, der Chapsky persönlich kannte und auch ein bedeutsamer Sammler seiner Werke. Und Josef Chapsky, für die Hörerinnen oder Hörer, die vielleicht von diesem Namen noch nicht gehört haben, das war ein Cartoon-Zeuge, jemand, der in einem der Lager war, aus denen dann die Menschen verschleppt wurden, um erschossen zu werden. Und der hat überlebt, war dann ein großer intellektueller Maler, hat sehr viel getan, auch um das Massaker von Katyn aufzuarbeiten und auch Mitbegründer des legendären Kultura-Magazins in Paris. Also sehr, sehr bedeutsame, faszinierende Persönlichkeit und es lohnt sich bestimmt, diesen Film auch sich dann mit uns zusammen anzuschauen.
Alle Einzelheiten finden Sie auf der Internetseite des Pilecki-Instituts. Und wir wechseln nun das Thema. Morgen wählen die Ungarn ein neues Parlament. Seit 16 Jahren, seit 2010, wird das Land von der Partei Fidesz in einem Bündnis mit den Christdemokraten regiert. Amtierender Ministerpräsident ist seither der Fidesz-Politiker Viktor Orban. Die letzte Parlamentswahl wurde von der OSZE als frei, aber nicht fair kritisiert. Wie die Wahl in diesem Jahr verlaufen wird, wird sich bald herausstellen. Die letzten Meinungsumfragen zeigen, dass Viktor Orban die Macht verlieren könnte. Wie wichtig ist also die Wahl für die Lage in der gesamten Europäischen Union?
Ja, es ist eine sehr, sehr spannende Wahl, weil es geht ja nicht nur um Ungarn, was ein höchst faszinierendes Land ist, mit einer tollen Hauptstadt in Budapest, sondern das ist natürlich ein Land, was sehr viele zentrale politische Entwicklungen der Gegenwart symbolisiert. Also Viktor Orban steht ja exemplarisch für dieses neue sogenannte illiberale Modell der Demokratie, wo es Wahlen gibt, wo allein der Wahlmechanismus auch eigentlich fair verläuft, könnte man sagen. Also es werden keine Stimmen jetzt gefälscht, das ist keine belarussische Wahl. Wo aber das gesamte politische und diskursive Vorfeld so aufgestellt ist, dass viele ja bis vor kurzem meinten oder vielleicht auch jetzt noch meinen, dass es praktisch unmöglich geworden ist, dass Orban und Fidesz die Wahl real verlieren können oder zumindest nicht mehr an der Macht sein könnten. Also das geht über Gerrymandering in absurdem Ausmaß, nicht? Also ein Mechanismus, wo man die Wahlbezirke so gestaltet, dass dort, wo es viele Unterstützer der Opposition gibt, es große Spaltungen gibt und dementsprechend auch dort es die oppositionellen Kandidaten sehr schwierig haben zu gewinnen. Das hat auch was mit der medialen Landschaft zu tun, die zumindest so, wenn es um den zugelassenen Mainstream geht, doch schon weitestgehend Orban-hörig ist und so weiter und so fort. Und es ist natürlich spannend, dass eben die Wahlen in so einem doch, könnte man theoretisch meinen, eher kleinem, wirtschaftlich auch gesehen nicht sehr bedeutsamen Land eine so große Aufmerksamkeit jetzt auch erregen. Ich meine, der Vizepräsident der USA, J.D. Vance, war dort praktisch um offiziell Orban seine Unterstützung auszusprechen und die Vertreter anderer Länder waren auch dort. Ja, es ist eine sehr, sehr spannende Wahl, die potenziell eine große Symbolwirkung ausstrahlen kann. Also die Frage ist eben, gibt es noch so etwas wie eine Umkehr von einer ziemlich solide etablierten illiberalen Demokratie? Und die Umfragen sind relativ optimistisch, wenn auch nicht hundertprozentig optimistisch. Und es ist natürlich interessant, was passieren wird, wenn dieser Peter Magyar, denn so heißt dieser neue Kandidat der Tisza-Partei nach dem Fluss heißt, was das dann für Folgen hat. Also ist das überhaupt noch trotzdem möglich, dann wirklich einen Kurswechsel einzuleiten, nicht? Denn die Gerichte sind ja mittlerweile auch schon weitestgehend mit Fidesz-Loyalisten besetzt und das wird sicherlich eine spannende Situation sein. Peter Magyar erinnert ein kleines bisschen an Macron vor einigen Jahren, in dem Sinne, dass er eine sehr starke Anti-Establishment-Botschaft, also auch gewissermaßen populistische im klassischen Sinne Botschaft, mit einer sehr starken Pro-EU-Haltung verbindet. Also es ist ein politischer Zentrismus, wenn man so will, der sich aber mit populistischen und vor allem auch Anti-Establishment-Slogans bekleidet. Und insofern erinnert das ein kleines bisschen an die Macron-Bewegung von vor einigen Jahren. Ja, ich bin selbst sehr gespannt. Wie ist denn Ihre Intuition?
Eine Frage, die mich beschäftigt, wäre, wie die Haltung des noch Oppositionspolitikers zu Russland, zu Moskau und zu Putin wäre. Orbán hat gezeigt, dass ein EU-Land sehr russlandfreundlich sein kann und, wie es aussieht, auch will. Und er hat vieles gemacht, um die Sanktionen gegen Russland zu blockieren in den letzten Jahren, auch nach Ausbruch des Krieges gegen die Ukraine hat sich seine Haltung nicht geändert. Und die wichtigste Frage für mich wäre, ob eben Mojo kritischer sein könnte und wollte.
Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Er ist jetzt nicht, das muss man offen zugeben, in Erscheinung getreten durch krass pro-ukrainische Statements. Teilweise ja sogar im Gegenteil. Es gab ja diese Kontroverse von vor ein, zwei Wochen, glaube ich, wo ja Zelensky ein paar, sagen wir mal, sehr deutliche Worte in Richtung Orbán gerichtet hat. Also fast schon gewissermaßen konnte man das ja als physische Drohung lesen. Und da hat er sich morgen ja auch noch eher Zelensky kritisch gezeigt. Die Frage ist natürlich, war das deswegen, um manche der enttäuschten Orbán-Wähler nicht zu vergraulen? Denn seine sehr starke Pro-EU-Haltung mit so einer Art Ukraine-Indifferenz oder sogar Ukraine-Abneigung ließe sich ja nicht so leicht verbinden. Naja, man darf gespannt sein. Interessant ist jedenfalls auch, welch unterschiedlichen Wählerschaften Moja bislang zumindest in der Lage zu sein, zu verbinden. Also es sind ja zum einen die jungen urbanen
sehr Wähler. Schön.
Genau, mit eben auch älteren Wählern aus der Provinz, die mittlerweile einfach sehr enttäuscht sind von Orbán, denn das muss man ja auch noch sagen, also manche verteidigen ja Orbán aus so einer Art kulturkriegstypischen Perspektive, als Anti-Linker, nicht Anti-Woke und so weiter und so fort. Aber Fakt ist, daran können Sie sich ja bestimmt auch noch erinnern, in den Ende der 80er und auch noch in den 90er Jahren galt Ungarn ja als Favorit in unserer Region, weil es relativ früh liberalisierende Reformen eingeführt hatte und weil auch so dieser Gulasch-Sozialismus vielleicht nicht ganz so krass war wie in manchen anderen Ländern. Und es ist interessant zu sehen, dass Ungarn ja mittlerweile eben als wirtschaftlicher Loser der EU gilt. Polen hat Ungarn auch schon längst abgehängt. Von dem, was ich höre, macht sich also auch dieses sehr sterile, sehr korrupte System wirklich überall bemerkbar, also inklusive zum Beispiel öffentlicher Dienstleistungen, deren Qualität jedes Jahr runtergeht, weil einfach auch die Gelder dafür fehlen. Also es ist wohl so krass spürbar, dass eben selbst seine ehemaligen Befürworter sich nun abwenden. Wir werden am Sonntag, also morgen, sehen, in welch großen Zahlen.
Ja, und deshalb verspricht auch die Oppositionspolitiker Mojo in erster Linie innenpolitische Reformen, weil die wirtschaftliche Lage in Ungarn momentan sehr schlecht sieht. Wir haben fast keine Zeit mehr, aber Sie haben Zelensky erwähnt, also ganz kurz noch zum Schluss. Haben Sie nicht das Gefühl, dass seitdem Donald Trump den Nahen Osten in Brand gesetzt hat, das Thema Ukraine, russischer Angriffskrieg aus den Medien fast verschwunden ist?
Ja, es ist sehr deprimierend, aber es stimmt, was Sie sagen. Gleichwohl muss man sagen, geht das nicht einher mit einer, sagen wir mal, Dramatisierung oder radikalen Verschlechterung der Situation der Ukraine. Zelensky hat ja auch da ein paar wirklich Meisterschachzüge gemacht, muss man sagen, indem er zum Beispiel mit den Golfstaaten jetzt auch da Vereinbarungen getroffen hat. Und diese Golfstaaten jetzt auch mehr von dem Drohnen-Know-how Gebrauch machen können von der Ukraine, um sich gegen potenzielle weitere Angriffe, Shahed-Angriffe seitens des Iran zu schützen. Und die Kriegslage bleibt ja ähnlich. Also es ist immer noch so eine Art Erster Weltkrieg, wo kaum territoriale Fortschritte gemacht werden, aber enorme Opferzahlen zu verzeichnen sind, auch auf der ukrainischen Seite, aber vor allem auf der russischen Seite. Gleichwohl darf man auch nicht den Fehler machen und was manchmal ja eben auch leider passiert, dass man so sehr den Mut der Ukrainer hervorhebt und auch seine Dankbarkeit vielerorts, nicht, dass wir das Russland eben immer noch dafür sorgt, dass Russland nicht vorankommt und erstmal jetzt vielleicht noch keine NATO-Länder angreifen kann. Aber das sorgt auch eben für so einen falschen Komfort und dass man sich da darin eben wähnt. Das ist nicht der Fall. Wir müssen immer noch damit leben, dass die Amerikaner kein klarer Unterstützer, eigentlich überhaupt kein Unterstützer mehr sind der Ukraine mittlerweile. Und wir brauchen unbedingt ein lokales Bündnis. Ich habe jetzt gestern auch ein Gespräch gehört von Zelensky in dem Podcast The Rest is Politics. Das ist der beliebteste Podcast in UK, also Politik-Podcast. Er hat dort nochmal ein neues Verteidigungsbündnis vorgeschlagen, bestehend aus den osteuropäischen Ländern, auch den skandinavischen Ländern, also Richtung auch mit Norwegen, aber auch der Türkei, was ich interessant fand. Ja, das sind interessante Ideen. Es lohnt sich sicherlich auch darüber zu sprechen und nicht auf diese mediale Aufmerksamkeitsfalle, auf diese Falle zu tappen, denn das Problem ist akut und wir bleiben weiterhin bedroht.
Und wie es aussieht, hat Donald Trump das Interesse für die Ukraine momentan verloren. Vielleicht ist es auch besser so. Patrick Szostak, Pressesprecher des Pilecki-Instituts Berlin, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen auch und ich grüße natürlich alle unsere Hörerinnen und Hörer. Und wenn Sie am Montag in Berlin sind, kommen Sie doch gerne bei uns vorbei. Also wir sind vor dem Brandenburger Tor praktisch ab dem frühen Morgen und werden dort diese Uniformknöpfe vergeben. Und um 18.30 Uhr findet dann die Filmvorführung plus Diskussion bei uns statt. Und ja, sind natürlich alle herzlich willkommen.
Und unser Gespräch finden Sie auch im Internet unter auslandsdienst.pl. Jakub Kukla, tschüss und auf Wiederhören. Do usłyszenia. Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.